Liebe Sneakpot-Hörer, bevor ihr die Folge 479 hört, muss ich euch ganz kurz was zum Ton sagen. Leider ist uns gestern ein bisschen was kaputt gegangen. Bei mir ist ein unfassbares Knacken auf der Spur nach ca. 14, 15 Minuten, das leider auch zum Ende hin nicht besser wird. Mal gucken, ob Auphonic da noch ordentlich was rausnehmen kann. Sonst müssen wir leider damit leben. Ich hoffe, nächste Woche ist das wieder weg. Und bei der Claudia ist ihre lokal aufgenommene Spur kaputt, weswegen wir zwei Skype-Spuren, die Bob oder ich aufgenommen haben, wir wissen noch nicht, welche besser geworden ist, dann entsprechend verwenden, um überhaupt eine Sendung zu haben. Viel Spaß jetzt bei der Sendung. Willkommen zur 479. Aufnahme des Sneakpots. Wir senden heute live aus Mexiko und besprechen dort für euch den Film Logan. Mit mir hier das kleine Mädchen mit den Clownhänden, das ist Claudia Nördinger.
Das waren meine Clownhände.
Achso, ja, so klappernd, genau. Und der alte Mann mit dem Bart und auch ein paar Clown an den Fingern, das ist Robert Krüger.
Hallo. Stefan Giesbert hingegen ist unser Professor von der Enterprise.
Das ist richtig. Ich bin einfach nicht genug Nerd. Ja, wir sind.
Ja, genau. Das ist das Problem, glaube ich auch.
Wir senden heute doppelt live, liebe Hörer. Ab sofort funktioniert in unserem neuen Aufnahmeprogramm auch die Live-Funktion und wir versuchen eigentlich jetzt jeden Sonntag um 10, da ist immer unser Aufnahmetermin, auf den Live-Knopf zu drücken und dann findet ihr uns im Internet.
Findet ihr uns unter Adressen, die wir dann twittern.
Genau, wir twittern dann und facebooken und wenn ihr das alles nicht irgendwie kriegt, wir schreiben das bestimmt auch irgendwie auf die Webseite noch drauf. Irgendwie über Studio Link.
Genau.
Dann können wir nämlich live, können wir uns live hören. So wie das jetzt ein paar Leute machen.
Und die hören jetzt live, wie der Stefan uns erzählt, worum es in Logan ging.
Logan, das ist der, ich glaube, 10. Marvel-Film, der 3. Wolverine-Solo-Film, bei dem es um eben Logan geht.
Ist nicht der 10. Marvel-Film, ist der 10. X-Men-Film, oder?
Oder X-Men, ja. Was habe ich gesagt? Marvel? Nein, Quatsch, X-Men. Ja.
Ja.
Jedenfalls okay. Sehen wir Hugh Jackman, der Logan spielt, wie immer. Wir springen in die Zukunft, 2029. Es ist ein Rückgang der Mutantenpopulation zu bemerken und Logan kann sich auch nicht mehr so gut heilen. Wir sehen ihn gleich in so einer Eröffnungssequenz, wo er kräftig auf die Mütze kriegt und eben dieses spektakuläre Heilen ganz offensichtlich nicht mehr funktioniert. Also irgendwie, er wird angeschossen, da ist ja sofort alles wieder zu und die Kugeln sind raus, das ging jetzt alles nicht mehr. Aber er macht halt so Späße wie, dass er sein Auto beschützt und lieber vors Auto springt und sich anschießen lässt, als dass das Auto eine Kugel kriegt. Man sieht ihn dann, wie er über die Grenze nach Mexiko fährt und dort trifft er auf Charles Xavier, gespielt von Patrick Stewart. Und der lebt in einem, ja, in so einem alten Wassertank, der so umgekippt ist und den haben sie irgendwie bestimmt präpariert und spritzen ihn auch mit so Sachen, damit er keine Anfälle kriegt. Der hat wohl Alzheimer oder sowas. Und es gibt eine Organisation, die auf der Suche sind nach den verbleibenden Mutanten, um diese irgendwie als Soldaten zu rekrutieren. Und die sprechen Logan an. Und schlägt es aus, weil er überhaupt gar keinen Bock hat. Der macht irgendwie so ein Fahrdienstunternehmen oder arbeitet da irgendwie im Fahrdienst für so so Limousinen und so ein Kram, so macht er. Und das möchte er machen, er möchte eigentlich auch nichts mehr mit diesem ganzen Zeug zu tun haben. Xavier wird gepflegt von einem Mutanten, so einem Albino-Mutanten. Ich weiß nicht, ob der vorher schon mal aufgetaucht ist. Ich kenne mich da in diesem, also ich vergesse das immer zu sehr, wer da wie, wo, wann schon aufgetaucht ist. Ich kannte ihn nicht, aber das heißt überhaupt nichts. Kann natürlich sein, dass der schon total bekannt ist und ich wieder verkackt habe. Später taucht dann oder ist währenddessen taucht auch noch ein kleines Mädchen auf, das ähnliche Fähigkeiten hat wie Logan und das insbesondere von dieser Organisation, die auch Logan angesprochen hat, gesucht wird. Und ja, diese drei, diese Gruppe, diese vier müssen sich dann, also werden von denen gejagt, müssen fliehen, müssen sich wehren. Und das ist das, was wir in 137 Minuten erzählt bekommen.
Ja. Klingt für mich so ein bisschen so, als hätte Hugh Jackman gesagt, ich möchte da gern rausgeschrieben werden. Oder darfst du das jetzt nicht, das darfst du wahrscheinlich nicht sagen.
Aber es war doch, glaube ich, vorher schon bekannt, dass es sein letzter ist, oder? Okay. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Für mich klingt das eher so, aber nicht nur das, was jetzt der Stefan sagt, sondern auch das, was ich anderswo schon gehört habe, als hätte Hugh Jackman jetzt gesagt, diesmal will er da eigentlich keine Kompromisse mehr eingehen, sondern das genau so machen, wie er sich es vielleicht schon immer gewünscht hat oder so.
Ich weiß nicht, was er sich gewünscht hat, aber es war durchaus dieser Logan-Typ halt so unglaublich negativ, unglaublich ja, brutal und so, ach nee, geht mir alle weg, lasst mich alle in Ruhe und da hat er halt diesen Charakterzug, den er ja schon seit immer irgendwie hat, ziemlich stark in den Vordergrund gestellt. Also das hat man sehr deutlich gemerkt. Xavier ist ihm wichtig, um den kümmert er sich auch. Aber dieses kleine Kind und dieser andere, die sind ihm eigentlich alle egal und er will eigentlich nur seine Ruhe haben. Man merkt, dass er alt ist, dass er gealtet, geil geschminkt. Also Hugh Jackman sieht uralt aus und total fertig und super kaputt. Also das ist echt sehr gelungen.
Macht es Spaß, das anzugucken oder hat man eigentlich das Gefühl, man sieht hier einen Helden, den man eigentlich immer toll fand, jetzt irgendwie runter und kaputt und dann ist es auch der Abschied und man sieht ihn wahrscheinlich dann nie wieder und dann ist alles traurig und man will das eigentlich gar nicht gucken.
Es zieht einen schon ein bisschen runter zwischendurch, also man merkt deutlich, dass es ihm schlechter geht, aber die junge Heldin, also quasi seine, ja, die hat auch so, der haben sie auch so Klauen eingepflanzt und die hat auch eben diese Fähigkeit zu heilen, die ist quasi so seine Zukunft, seine Nachfolge, der nächste Schritt, die nächste Generation. Und das macht in einer Art Hoffnung, das mich zumindest sehr, sehr versöhnt hat. Also man kann auch, also für mein Gefühl ist es auch so, dass ich jetzt nicht nochmal die X-Men sehen kann und nochmal wieder irgendeine
Entschuldigung.
Oh, war nix. Nochmal eine Schule und nochmal irgendwie ein Logan, der irgendwie seine Geschichte erzählt und das irgendwie muss es jetzt mal weitergehen, muss es mal was Neues geben und so. Und
also du meinst zumindest mal, wenn Wolverine, also nicht Wolverine, Wolverine, Entschuldigung, Logan
Wolverine, genau.
Ein bisschen eher erschienen wäre, hätte er Suicide Squad den Oscar für die beste Maske weggenommen? Das wäre doch gar nicht so eine schlechte Sache gewesen, oder? Also wir sind uns einig, dass Suicide Squad nicht auf dem Cover stehen haben sollte, dass da ein Oscar für vergeben wurde, oder?
Nein, das haben wir letzte Woche, da hast du noch nicht zugehört. Da haben wir uns letzte Woche schon drüber ausgelassen.
Okay, ja, die habe ich noch nicht gehört, die Sendung.
Ach so, ja genau. Also so sensationell war die Maske jetzt nicht von, also da fand ich die Star Trek Masken, die es nicht bekommen haben, deutlich besser. Also weil da einfach viel mehr noch mit den Figuren passiert. Hier war es ja, also hier haben sie ihn alt gemacht und irgendwie in so einer coolen Art, weil wenn du ihn irgendwie so, keine Ahnung, auf Instagram oder so siehst, wo er ja auch immer wieder auftaucht, da wirkt er halt viel jünger als jetzt in dieser, diesem alten, kaputten, zerstörten Charakter als Wolverine, als Logan.
Also was ich mir von dem Film erhoffe, ich freue mich auch sehr auf den, nach dem, was ich so gelesen und gehört habe, erhoffe ich mir ja davon, dass diese Figur, die immer irgendwie, von der immer behauptet wurde, dass sie so eine zerrissene Figur ist und dass es irgendwie auch schmerzhaft ist, diese Person zu sein und sowas, was aber für mich irgendwie doch immer pure Behauptung geblieben ist, dass man das jetzt endlich sieht, das ist ehrlich gesagt das, was ich vor allen Dingen von dem Film erwarte. Wird das auch eingelöst? Verstehst du, was ich meine?
Nicht ganz, nee.
Also, dass eben es hier mal nicht einfach irgendwie nur ein Superheldenfilm ist oder irgendwie so, ja, Mutantenfilm und letztendlich doch mehr oder weniger poppig, sondern dass mal spürbar gemacht wird, dass diese Figur eben eine ist, die ja, die schon in der Grundanlage mit viel Leiden verbunden ist und die irgendwie auch schrecklich ist. Also die nicht einfach nur so sympathisch ist oder so, sondern die irgendwie auch furchtbar ist. Und genau das erhoffe ich mir von dem Film. Also ich finde von bei dieser Figur immer, dass sie in den Filmen, ich mag Hugh Jackman sehr und ich habe auch ihn in allen Filmen gemocht, aber genau das war für mich irgendwie auch immer so ein bisschen das Problem, weil die Figur verstehe ich eigentlich als ja ambivalenter, als ich sie bisher empfunden habe.
Ja, also für mein Gefühl ist er, also kommt schon durch, wie sehr er darunter leidet, diese Person zu sein, dieser Held sein zu müssen. Und wenn er dann eben wieder merkt, jetzt gibt's hier wieder welche, auf die er aufpassen muss, bis er das aushält, dass er sich jetzt um die seine Nachfolgerin, wie auch immer, kümmern muss und da wieder den Helden spielen muss. Ah, das mag er nicht. Er mag nicht mehr. Er möchte, ja, so, okay, ich mach Fahrdienst, mein Gott, ist gut. Verchromte Radkappen, ole, das war's. Ja.
Verchromte Radkappen, ole.
Das muss ich mir aufschreiben.
Das fasst es zusammen.
Ja, das ist ganz am Anfang in der Szene, da wollen sie mal die Radkappen. Die sind verchromt, die kriegt ihr nicht ab. Du verkratzt sie nur. Ja.
Okay.
Insbesondere hinten raus gibt es sehr schöne Action-Szenen, sehr gut choreografiert, sehr gut, ja, was man halt aus, also was zumindest was ich von so einem Film erwarte, was ich da gerne sehen möchte. Da kommt dann eben auch nochmal dieses Tier, was er ja zumindest zu teilen ist, nochmal richtig durch. Also da ist eben so diese Kraft, diese rohe, ja nicht rohe Gewalt, ja schon, dieses ja sehr, sehr tierische kommt da wirklich gut durch. Ohne das jetzt gut oder schlecht finden zu wollen, sondern das ist einfach, boah. Ja.
Ich hab von mehreren Leuten gehört, dass er wahnsinnig brutal ist. Ja. Hast du das auch so empfunden? Und zwar, ich muss dazu sagen, die das gesagt haben, das war nicht abwertend gemeint. Die fanden ihn trotzdem sehr gut, aber sie haben alle betont, dass sie ihn sehr, sehr brutal fanden.
Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er brutaler oder anders brutal sei als die anderen. Also die Vorgänger, aber ja, also man möchte nicht auf der anderen Seite sein von den Schlägereien, die es da gibt. Also es ist schon ordentlich auf die, vielleicht bin ich auch einfach nur unfassbar abgestumpft, kann natürlich sein, aber Nö. Ich fand es jetzt nicht spektakulär brutaler als sonst.
Okay.
Aber es ist halt nichts, wo ich, keine Ahnung, meine Mutter reinschicken würde.
Okay.
Für die deine der Mutter Tatort auch schon so brutal ist. Bitte?
Du deiner Mutter alles vorenthältst.
Oh ja, die könnte 4 Wochen nicht schlafen.
Glaub schon. Ist das so ein Maß, in dem man Brutalität misst? So, Stefans Mutter könnte 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen nicht schlafen.
Und manchmal überraschen einen Mütter da auch. Mein kleiner Bruder spricht ja immer so Empfehlungen für meine Mutter aus, was sie immer auf DVD schauen kann. Und dann hat sie irgendwann mal Matrix angeschaut. Und da habe ich eigentlich auch gedacht, dass ihr das zum Teil zu brutal ist.
Was hat sie geschaut?
Matrix. Okay. Fand sie gut.
Ja?
Ja. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass sie Schwierigkeiten hat, über die Szenen hinwegzukommen, wo eigentlich nur so Rumgeballer ist. Aber hat sie nicht gestört.
Okay.
Ich habe mit meiner Mutter neulich mal irgendwas gesehen und da hat sie gesagt, das sei brutal und könnte man nicht anschauen. Und ich habe die Szene nicht mal als Action-Szene wahrgenommen. Ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist. Aber es war so, dass ich dachte so, Mensch, Mama, du hast schon länger keinen aktuellen Kinofilm mehr gesehen. Also keinen jetzt mal von deutschen Liebeskomödien abgesehen. Wo es mal irgendwie nur ein bisschen zur Sache geht. So, also es war völlig harmlos, diese Szene. Und das fand ich schon zu brutal. Und dachte ich so, okay, gut. Hm. Völlig unterschiedliche Sehgewohnheiten.
Schick sie in La La Land, der ist nicht brutal. Der ist schön. Ja, gibt es noch irgendwas, ja, was ihr, also vom Look her fand ich sehr schön. Diese, sie reisen dann von Mexiko, wo alles gelb, orange, grau, so Khaki-Farben ist quasi, wie halt Wüste ist, reisen sie dann irgendwann Richtung Kanada in die Wälder und es sieht alles so schön aus, es ist alles so grün, so leuchtend, so kräftig. Also die Farben und die Art, wie mit Farbe gearbeitet wurde, fand ich schon während des Films so intensiv. Also für mich hat sich so die ganze Zeit angefühlt, als sei ich jetzt so mittendrin und man kriegt das so mit, so dieses raue, staubige in der Wüste, diese unglaubliche Schwärze, blaue Schwärze in der Nacht, wenn er dann da rumfährt und dann eben dieses wundervolle Grün und nachts eben in Orange mit einem schönen Töne, ganz tolle Farben, super intensiv. Das fand ich richtig schön, schon während schon. Manchmal geht es einem so, dass man das hinterher sich anguckt und sagt so, oh Mensch, hier, die Farben, das war toll. Aber da war es schon so, dass man drin saß und so, boah, ja, boah, ist das cool. Das ist mir so bewusst nochmal aufgefallen, während ich den Film geschaut habe. Ja, und die.
Ja, dann mach doch mal rund und mach mal Punkte dran.
Kinderschauspielerin, ja, genau, war auch ziemlich stark. Ich gebe 8,5 Punkte. 9. Ich gebe 9. Ich gebe 9. Ich bin schon.
Erstaunlich. Ehrlich gesagt, klang es für mich jetzt überhaupt nicht so, als du ihn besprochen hast. Aber okay. Schön.
9 ist ja schon so Richtung Meisterwerk fast schon. Also.
Na, es ist kein Meisterwerk, aber es ist so ein Film, den ich wieder anschauen würde.
Okay.
Vielleicht hat er mich auch so ein bisschen überrascht, weil ich eben, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem Wolverine-Charakter nie so richtig warm geworden bin, weil er immer so, Alter, jetzt stell dich nicht so an, mach einfach das und dann funktioniert es hier alles und dann geht es auch voran in dem Film. Aber für mich hat er immer sich quergestellt, diese Nervensäge. Und hier war er jetzt so, es war so klar, was jetzt, warum er bestimmte Sachen macht. Er hatte auch nicht mehr viel Chancen und dann eben diese Hoffnung durch das Kind, das hat mich sehr fröhlich gestimmt. Ja. Mhm.
Sehr schön.
Okay.
So war's.
Jetzt muss ich das vielleicht doch gucken, das gibt's ja wohl nicht.
Ja, warum denn nicht?
Ja. Ja, nur ich habe ja keine Zeit für nichts.
Oh.
Ja, so.
Ist dann es Zeit eine für die Droge schöne der Wahl?
Eine schöne Droge der Wahl auf, genau. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber du hast natürlich recht. Was hast du?
Ich habe noch gar nichts. Ich sprinte jetzt mal rüber zur Bar, aber die Claudia hat ja schon vorgetrunken. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, sonst weiß ich ja immer schon, was ich so ungefähr trinken will. Aber ich werfe jetzt einfach mal einen Blick. Nur, dass wir mal Sneak trinken. Ihr sagt einfach eine Zahl und ich zähle die Flaschen.
Oh, das kann übel ausgehen.
Nee, ich habe mich schon entschieden. Okay, jetzt, Claudia, was hast du eben getrunken?
Also ich habe gerade eben einen Rhabarber- und Ingwer-Likör getrunken, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, den ich bisher nicht probiert hatte.
Ach, denn sowas?
Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht so Likör pur trinken, finde ich, muss auch nicht sein. Und jetzt bin ich auf einen Schliers Single Malt Whisky umgestiegen.
Das ist dieser bayerische, oder?
Ja. Hervorragend. Den ich ganz okay finde eigentlich.
Okay. Habe ich den auch? Den habe ich, glaube ich, nicht.
Ja.
Ja. Ich habe mir gerade einen Birnenbrand eingegossen, den ich mit deinem Mann an meiner Hochzeit getrunken habe.
Wirklich?
Als er nämlich gehen musste, so, du, ich muss jetzt checken, wir haben immer noch keinen zusammen getrunken. Dann sind wir beide schnell in die Bar gehüpft und haben den gelagerte Birne vom Prinz aufgemacht und haben uns davon eingenehmigt. Ja, so war das. Bevor er gehen musste, haben wir noch schnell uns einen reingetan.
Sehr gut.
Ja. Und du, Bob, was trinkst du heute?
Cognac.
Ach, Cognac.
Mhm. Und zwar Courvoisier VSOP exklusiv. Stand hier so rum. Ist eh bald leer. Muss weg.
Okay.
Und ich trinke ehrlich gesagt viel zu selten Cognac, deshalb habe ich mir heute gedacht, kannst du mal wieder aufmachen.
Mhm.
Jetzt auf der einen Seite sage ich, ich trinke das zu selten, auf der anderen Seite sage ich, die Flasche ist leer, also naja.
Boah, gut.
Ja, ihr wisst ja, wie das ist. So, nächstes Thema. Claudia hat eine große Reise gemacht, nein, zumindest im Kino. So steht es hier geschrieben, was war da los?
Ja, naja, nicht im Kino. Ich habe eine DVD gesehen und zwar Wild, der große Trip heißt das auf Deutsch. Das ist der Film, für den Reese Witherspoon 2015 oder sowas für einen Oscar nominiert war. Und im Prinzip ist das ein, naja, so ein Solo-Fernwanderfilm, der basiert auf einem Buch von der Amerikanerin Cheryl Strayed, die ihre eigene Erfahrung dieser Wanderung. Und zwar geht es um den, wie heißt der?
Pacific Crest Trail,
genau. Der irgendwo von Mexiko nach Norden Richtung kanadische Grenze geht. Und also so durch Kalifornien, Oregon, Washington State. Und dieses Buch, ja, da beschreibt sie eben einerseits, warum sie auf diese Wanderung gegangen ist, weil sie verschiedene Ereignisse in ihrem Leben verarbeiten wollte. Und dann wird eben auch beschrieben, wie es ihr auf dieser Wanderung ergeht. Und ich meine, natürlich ist das so ein Stück weit dieses, ich gehe auf eine große Wanderung, um zu mir selbst zu finden, Sache. Und das ist der Film auch. Ich finde den Film, der Film ist versucht, sowas zu machen. Der kommt so ein bisschen so zum Teil daher, als würden wir uns im Prinzip in der Wahrnehmung der Hauptfigur befinden. Der hat zum Teil so Erinnerungs- und fast schon Halluzinationspassagen. Ihr geht's natürlich auch nicht die ganze Zeit so super gut auf diesem Weg. Und dann hat er einfach sehr viele Rückblenden, wo wir uns in ihrer Vergangenheit hin, die zum Teil relativ dramatisch abgelaufen ist. Geht es darum, sie hat ihre Mutter verloren und hat eine gescheiterte Ehe und sind relativ drastische Dinge passiert. Wobei das zum Teil im Film auch, sagen wir, sehr angedeutet erzählt wird. Der Marc hat mich einige Male mal gefragt, was da überhaupt passiert ist, weil er es gar nicht verstanden hat. Was auch daher kommt, dass im Film häufig so ein Ton ist, wo es sehr viel Nebengeräusch gibt oder die Leute nur sowas vor sich hin murmeln oder manchmal hören wir auch ihre Gedanken quasi so aus dem Off gemurmelt. Und manchmal ist es gar nicht ganz leicht zu verstehen, was gesprochen wird. Aber im Großen und Ganzen folgen wir Reese Witherspoon eben auf dieser Wanderung und in die Vergangenheit der Figur. Jo. Das Drehbuch ist von Nick Hornby geschrieben und die ganze Sache basiert eben auf dem Buch von der Dame, die diese Wanderung unternommen hat. Mhm. Ja, also ich muss sagen, dass ich das Buch, was ja ein mega Bestseller war und viele Leute finden es wahnsinnig gut und es war irgendwie in irgendeiner Top-Auswahl von Oprah Winfrey und was weiß ich. Ich fand das Buch so, geht so. Ich fand, dass das ziemlich so interessant ist von der Geschichte her. Ich fand, dass es nicht besonders gut geschrieben ist und es ist für meinen Lesergeschmack halt sehr, sehr, sehr amerikanisch. Diese ganze Herangehensweise von ja, ich habe diese drastische Erinnerung an die Dinge, die da passiert sind und jetzt gehe ich auf diese Wanderung und irgendwie finde ich dann halt so zu einem positiveren Selbstbild und sowas. Wie das gemacht ist, ist mir ein bisschen aufgestoßen. Gerade auch so im allerletzten Teil wird es dann schon fast esoterisch auf eine Weise, die ich eigentlich schwer ertragen kann. Also ich war, was das Buch angeht, durchaus nicht so überzeugt. Der Film hat mich dann trotzdem interessiert, gerade eben auch, weil die Darstellerleistung von Reese Witherspoon so gelobt wurde und auch als beste Nebendarstellerin ist Laura Dern nominiert gewesen, die Mutter spielt, also in den Rückblenden. Ich finde schon, dass die Darstellerleistung gut ist. Ich finde den Film nicht ganz uninteressant, aber auch nicht richtig geglückt. Also bin da eigentlich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin nicht sicher, ob ich das Drehbuch für besonders gelungen halte eigentlich, so wie es jetzt dann die Geschichte aufbereitet. Ja, auf jeden Fall eine starke Hauptdarstellerin-Leistung. Sehr schöne Bilder zum Teil von dieser Wanderung, was man ja haben will, wenn man einen Film über so eine Fernwanderung sieht. Man bekommt schon auch mit, dass es eben dieser Weg so seine Härten mit sich bringt und die Bilder aus der Vergangenheit, die haben schon auch eine gewisse, ja, also einen gewissen Impact, aber so ganz überzeugt hat er mich letztendlich nicht. Ich finde ihn schon gut, aber auf keinen Fall sehr gut.
Was ist das mit diesen Wanderfilmen in letzter Zeit?
Ja, hattest du mich neulich auch mal so einen?
Ja, wir hatten, na gut, es gibt
ja den mit Robert Redford oder sowas war doch da, oder?
Robert Redford und Nick Nolte, den
Picknick mit Bären
heißt er auf Deutsch, im Englischen A Walk in the Woods. Ja. Der spielt ja auf dem Appalachian Trail, der ist irgendwie im Osten der USA und das hier ist jetzt Pacific Crest Trail. Also diese großen Fernwanderwege in den USA scheinen irgendwie dringend zu filmen, umgearbeitet werden zu müssen.
Warum auch immer. Mit Geld verdienen.
Ja, keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das so ein bisschen eben so dieses Fernwandern und so ist natürlich auch so ein bisschen eine Mode in der kleinen Nische zumindest geworden. Und es passt natürlich auch sehr gut zu dieser Geschichte, die einfach im Kino häufig erzählt wird, dass eine Person sich einerseits mit der Vergangenheit auseinandersetzt, andererseits so in der Gegenwart versucht, mit sich selbst ins Reine zu kommen und so. Das passt schon ganz gut und lässt sich ganz gut umsetzen. Aber warum es jetzt da, also warum es da so eine Häufung gibt, weiß ich auch nicht so ganz. In diesem Fall ist natürlich ganz offensichtlich, das Buch war irgendwie 2010 oder sowas, war es dann ein Riesenbestseller. Und dann muss das natürlich früher oder später verfilmt werden, keine Frage. Was ich ganz interessant fand, war, dass ich irgendwann jetzt auf Wikipedia über den über diesen Trail nochmal nachgelesen habe und da stand dann irgendwie, dass irgendwie ab 2010 die Zahlen der Leute, die auf diesem Trail wandern, sich eben wahnsinnig gesteigert haben, was mich jetzt auch nicht so wundert, eben durch dieses Buch wahrscheinlich.
Okay.
Das wird so auf Wikipedia so nicht geschrieben, aber naja, ich glaube, der Zusammenhang, der ist dann doch ziemlich offensichtlich.
Also ich habe gerade nochmal ein bisschen Trivia rausgesucht. Ich hatte mich irgendwann schon mal mit diesen Trails befasst.
Ja.
Sind ja unfassbar lang, ne? Also
4000 Kilometer oder sowas.
Der Pacific Crest ist der mittlere sozusagen von den drei großen. Der ist 4300 Kilometer ungefähr lang. Mhm. Und geht fast nur so auf so Hügelketten lang, also immer ordentlich Berge. Der Appalachian Trail ist mit 3500 ein bisschen kürzer. Und dann gibt es noch den Continental Divide Trail. Die gehen übrigens alle Süd-Nord. Also es gibt irgendwie keinen, der, also zumindest habe ich jetzt keinen auf die Schnelle finden können, der irgendwie waagerecht durchgeht durch die USA. Und dieser Continental Divide ist noch, der ist fast 5000 Kilometer lang.
Wow.
Das ist echt, also gibt dann so die Leute, die dann eben versuchen, alle zu machen und dann da so die Triple Crown, so nennt sich das, glaube ich, zu führen, sozusagen, dass die alle gelaufen sind. Was halt schon echt, boah, dass du überlegst, was du da in den Füßen hast.
Tja.
4000 Kilometer, wie lange bist du denn da unterwegs?
Keine Ahnung.
Also sie ist jetzt, ich glaube, etwas über 1000 Kilometer oder sowas, oder ja, über 1000 Kilometer gelaufen. Den ganzen ist sie nicht gelaufen, aber ja, ist ja auch schon ganz ordentlich.
Was kann man denn so am Tag abwandern? 30, 40 Kilometer gehen schon, oder?
Also ich glaube, wenn du jeden Tag wanderst, dann ist ein Schnitt so knapp über 20 schon ziemlich gut.
Okay.
Ich meine, es ist ja eine Sache, quasi einen Tag dich maximal zu verausgaben und dann eben zusammenzubrechen und erstmal 5 Tage Pause zu brauchen, aber ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn du jeden Tag da weiter wandern willst. Also ich weiß das eben auch von meinem kleinen Bruder, als der auf dem Jakobsweg war, dass er dann irgendwie so, je nachdem, was für eine Etappe es war, dann irgendwie so 25 Kilometer oder sowas am Tag gelaufen ist.
Krass.
Ja. Ja, beim Jakobsweg haben wir ja auch diesen Film mit wo David Striso, Habe Kerkeling, ich bin dann mal weg, Film.
Ja, es gibt ja auch diesen The Way-Film noch, auch über den Jakobsweg. Ja, richtig,
genau.
Ja.
Und die sind alle so zeitlich so 2014 bis 2016 so ungefähr. Da war so eine Welle von Fernwanderfilmen irgendwie.
Ja, genau. Das stimmt. Das stimmt. Ich muss auch sagen, ich habe aber inzwischen auch einige Leute getroffen, die sowas gemacht haben. Und ich verstehe das ein bisschen. Ich finde das durchaus auch, ich muss sagen, Jakobsweg jetzt nicht so, weil mir das irgendwie nicht so besonders zusagt, dass das eben so ein Riesenzirkus ist und so. Und das, ich meine, da muss man natürlich sagen, es hat alles Vor- und Nachteile, weil am Jakobsweg ist natürlich die Infrastruktur ungleich viel besser. Da ist es eben so, dass du dann überall einfache Herbergen oder auch mal ein richtiges, richtige Unterkunft findest, so dass das eben noch relativ komfortabel ist. Auch so, dass du zum Beispiel deine Etappen relativ flexibel gestalten kannst, wie es dir eben geht und so. Und das ist jetzt eben hier, die trägt halt ihr Zelt mit sich rum und zeltet in der Wildnis. Und ich meine, sie ist ja auch alleine und so, muss man sich auch erstmal zu entscheiden, das so zu machen. Aber prinzipiell finde ich die Idee schon so ganz nett, dass man eben länger so unterwegs ist und eben wandert abseits von so der normalen Infrastruktur des täglichen Lebens. Das kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber ich glaube, ernsthaft dazu entscheiden, sowas zu machen, könnte ich mich wahrscheinlich trotzdem nicht. Allein das ganze Zeug mit dir rumtragen, hätte ich keinen Bock drauf. Und eben immer dreckig zu sein und sowas.
Ja, das muss man natürlich, also da muss man, glaube ich, einfach so ein Faible für haben, für so Outdoor und Zeug. Und wenn man den nicht hat, dann ist das wahrscheinlich einfach nichts für einen. Oder man muss dann halt Jakobsweg wandern, wie du sagst, wo man ohne auskommt.
Ja.
Gut. So,
ich gebe 7 Punkte. Ich fand ihn schon ganz gut, aber ja, für mich jetzt nicht Film des Jahrhunderts.
Okay, ich glaube, das ist ein Film, den ich mir nicht anschauen werde.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ich meine, klar, dieser Darstellerinnenleistung können viele Leute was abgewinnen, wenn sie sich dazu entschließen. Aber letztendlich ist das schon ein bisschen was so unter diese Kategorie Frauenfilm ein Stück weit fällt, weil diese ganze Sache mit Frau findet sich selbst und so, nicht jeder Mann, den ich kenne, möchte sich sowas anschauen. Also insofern. Ja.
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Ja, und ich finde dann ehrlich gesagt, wie hieß damals der Sean Penn-Film? Into the Wild. Hieß der so?
Das war nicht Sean Penn, das war Emil Hirsch oder so, ne? Oder war das Sean Penn?
Ja, nee, von Sean Penn.
Ach, von Sean, Entschuldigung.
Wenn ich mich richtig erinnere. Sein. Also der ist meiner Meinung nach sehr viel stärker als dieser Film.
Ja, das ist ja kein Wanderfilm, aber auch so ein Wildnisfilm, stimmt schon.
Ja, genau, aber es geht eben auch so dieses so in der Natur mit sich selbst alleine sein und so ein Stück weit ja eben das, was einen geprägt hat bisher im Leben, so zu verarbeiten und sowas. Darum geht's ja dann ein Stück weit auch. Und das, also ich finde, die Filme machen in gewisser Weise ein bisschen was Ähnliches, auch wenn die Geschichte in Into the Wild natürlich sehr, sehr dramatisch ist und so. Aber Into the Wild ist für mich der sehr viel effektivere Film.
obwohl ich den damals auch so mit so ein bisschen Fragezeichen im Gesicht geguckt habe. Aber das habe ich hier, glaube ich, damals zu Protokoll gegeben.
Ja, das hast du. Aber ja. ich fand schon, dass der sehr gut ist. Also mich hat er auf jeden Fall überzeugt. Auch da habe ich das Buch gelesen und auch der ist ziemlich ja nah dran an dem, was das Buch macht. Und ich finde einfach, dass er das sehr gut umsetzt und noch dazu unvorstellbar gut aussieht. Ja.
Ja.
Naja, ist gut. Was haben wir noch?
Ich hatte einen Film anzubieten aus dem Jahre 2010. Und zwar mit unserem heißgeliebten Rüsselgrö in der Hauptrolle.
Rüsselgrö.
Auf Deutsch heißt der Film.
Das war doch die Madame Nathalie aus der Harald Schmidt Show noch.
Ja, genau, da ist, glaube ich, der Gag her, dass sie das immer nicht aussprechen konnte. Also Russell Crowe soll es natürlich sein.
Ja.
Der Film heißt auf Deutsch 72 Stunden / The Next Three Days. Und dieser letzte Part, The Next Three Days, ist auch sein internationaler Titel. Worum geht's? Russell Crowe hat ja ein normales Eheleben mit einem kleinen Sohn und er ist Lehrer. Und am Anfang des Films werden wir Zeuge, wie er mit seiner Frau und seinem Bruder und dessen Frau essen geht. Und die beiden Damen kriegen sich ein bisschen in die Haare darüber, ob Frauen Jobs machen sollten, bei denen andere Frauen ihre Chefs, ihre Chefin sind. Oder ob Frauen nicht lieber sozusagen unter Männern arbeiten sollten und Frauen, und wenn Frauen Chefs sind, dann sollten sie über Männern stehen sozusagen, weil sonst, wenn Frauen unter Frauen arbeiten, das würde nicht gut gehen. Hintergrund, die Frau von Russell Crowe in diesem Film hat sich mit ihrer Chefin gestritten in einen sehr heftigen Streit, hat die ein bisschen beschimpft und so. Und das wirkt halt noch nach und das wird dann beim Abendessen thematisiert. Und dann gehen die irgendwann nach Hause und relativ schnell wird Russell Crowes Frau von einem Polizeieinsatzkommando mit Durchsuchungsbefehl in der Wohnung festgenommen und des Mordes an ihrer Chefin angeklagt und verhaftet und kommt in den Knast. Und die Beweislage ist erdrückend. Sie wird schuldig gesprochen. Der Film macht dann ein paar Zeitsprünge und landet im Knast. Und er ist nun vollkommen, erstmal in diese Situation geworfen, sozusagen vollkommen überrascht. Das kann doch gar nicht sein. Meine Frau kann das doch gar nicht und das kann nicht stimmen. Und jetzt ist er ja plötzlich mehr oder weniger alleinerziehender Vater mit dem Sohn und kann seine Frau nur noch gelegentlich mal im Knast besuchen. Und irgendwann entschließt er sich dann sozusagen die Breaking Bad Nummer zu machen und Gangster zu werden. Er will seine Frau rausholen aus dem Knast und schmiedet mit Hilfe von Liam Neeson, der einen kleinen Nebenrollenpart hat, einen Ausbruchsplan und versucht, seine Frau aus dem Knast zu befreien. Und der Titel des Films, die 72 Stunden, kommen dann daher, dass gewisse Umstände seinen Zeitplan etwas drastisch beschleunigen und er nur noch 72 Stunden hat, um das alles umzusetzen, obwohl er dann gar nicht fertig war mit seiner Planung.
Ach, da können wir gucken. Ich habe den Trailer in der Sneak eine ganze Zeit lang gesehen, oder? Kann das sein?
Das ist möglich, ja. Wobei ich mich an die Trailer aus dem Jahre 2010 nicht mehr so wirklich im Einzelnen erinnere.
Mensch, was denn das?
Ja, nee, also wie gesagt, er muss das dann eben organisieren und eigentlich ist er ja nur Lehrer und nebenbei noch alleinerziehender Vater und das, wie das so ist, wenn du dich entscheidest, auf die schiefe Bahn zu gehen, Liam Neeson fasst ihm das dann auch in einer kurzen Szene relativ intensiv zusammen, so sie müssen halt, sie sollten sich fragen, ob sie das können, also da sind gewisse Sachen notwendig, wenn sie da irgendwo, weiß ich nicht, einen Gang lang rennen und müssen da durch und das die Zeit drängt, dann müssen sie halt auch die alte Oma aus dem Weg schubsen und wenn sie das nicht können, dann sollten sie es gar nicht erst anfangen. Und das sind so die Fragen, die sich ihm dann auch stellen. Kann ich das oder kann ich so werden, wie ich sein muss, um sowas durchzuziehen? Und vor allen Dingen, was ist mit seinem Sohn? Ja, den zieht er da zwangsläufig mit rein und also so viel zur Geschichte. Mein Eindruck des Films war, dass Paul Haggis, der Regisseur und auch Autor des Films, hier offensichtlich versucht, so ein ganz langsames Ansteigen des Spannungsbogens zu inszenieren, dass der Film wirklich sehr ruhig anfängt. Der erste Moment, wo sie verhaftet wird, ist dann so ein erster Knall, der aber gleich im Grunde wieder abflacht, dadurch, dass wir dann wieder Zeitsprünge machen und wieder in so Fahrwasser kommen, wo man sich schon mit der Situation angefreundet hat und wieder eigentlich alles sehr ruhig abläuft. Und dann fängt dieser Film an, diesen Aufbau und seine Planung dahin, dass er dann überhaupt mal sich durchringt, diesen Gedanken zu, wie sagt man auf Englisch, sagt man to entertain, also den Gedanken mal zuzulassen und durchzuspielen, dass er das machen könnte. Und dann fängt dieser Film so ganz langsam an, die Spannungsschraube so ein bisschen anzudrehen. Und gegen Ende, der Showdown ist wirklich spannend. Also da ist es auch so, ja, da verfolgt man das wirklich intensiv und es ist auch sehr intensiv. Aber ich finde, die Art, wie die Kurve gemacht ist, sozusagen die Erzählgeschwindigkeitskurve, wie die hochgedreht wird, die ist am Anfang viel zu flach. Also der Film kam mir so vor, als ob er 3 Stunden geht. Und okay, die letzten 20 Minuten davon sind der große Showdown. Oder vielleicht die letzten 10, keine Ahnung. Aber das davor gefühlt ist ungefähr 30 Mal so lang. Und der kam mir einfach endlos vor. Ich habe ein paar Mal zwischendurch die Pausentaste auf der PlayStation gedrückt, um zu gucken, wo ich in dem Ding bin. Und als ich das zum zweiten Mal gemacht hatte, dachte ich, na, jetzt müsste der Showdown kommen und dann müsste es vorbei sein. Dann drücke ich drauf. Und da war ich genau bei der 50%-Marke und da dachte ich, das kann doch nicht sein. Also, das war so ein bisschen Kaugummi-artig. Und was ich aber sagen muss, ist, der Showdown hat mich ein Stück weit entschädigt, weil er wirklich spannend war. Allerdings sind da auch viele Dinge passiert, die ganz wohlfällig so passieren konnten, damit es überhaupt weitergehen kann. Weil, also so ein paar Sachen sind dabei, wo du wirklich sagst, na, das ist ja schön hinorganisiert, liebes Drehbuch. Wo man dann schon großherzig drüber hinwegsehen muss, um nicht in diese Falle von jetzt ist es mir aber zu blöd und zu konstruiert reinzufallen. Wenn man da drüber hüpft über den Graben, dann ist das schon nochmal eine schöne Achterbahnfahrt hinten raus, die spannend anzuschauen ist.
Okay.
Ja.
Ich habe den Film irgendwann auch mal gesehen. Ich fand den eigentlich so recht solide, nicht aufregend, aber ich fand den nicht übel.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel die Liam Neeson-Figur, die taucht ja nur ein einziges Mal auf. Der steht aber auf der Cast-List halt schon relativ weit oben, weil es natürlich ein großer Name ist. Da hatte ich mir irgendwie ein bisschen erhofft, dass da noch mehr kommt. Weil da spielt so ein Typen, der irgendwie mal ein Ausbrecherbuch geschrieben hat, weil er mal selber ausgebrochen ist und dann so als der große Experte eingeführt wird. Und der taucht halt einmal auf, gibt ein paar schlaue Ratschläge und dann ist er wieder weg. Und dann dachte ich mir so, war das alles? Und kommt der nochmal? Und so, und dann kommt er halt nicht nochmal. Das fand ich ein bisschen traurig. Und was der Film auch versucht ist, seine Frau, gespielt von Elizabeth Banks übrigens, das wird zwischendurch mal so ein bisschen angedeutet, um uns Zuschauer in Zweifel zu ziehen und auch ihn in den Zweifel zu ziehen, ob sie es gemacht hat oder nicht, weil das wird.
Das hätte ich nicht gesagt an deiner Stelle jetzt, aber okay, ja.
Nein, ich meine, ich will jetzt gar nicht sagen, wie es ist, aber der Film wirft uns das so hin und lässt dann auch die Figur sozusagen Anzeichen in beide Richtungen spielen. Also, Und unabhängig davon, was jetzt rauskommt, ob es war oder
nicht. Das war doch sogar im Trailer schon so, oder?
Das weiß ich nicht. Trailer, keine Ahnung. Aber
also dann glaube ich, dass ich den Trailer nicht gesehen habe, weil für mich war das so, ich habe das nicht kommen sehen im Film, dass diese Ambivalenz auftreten wird. Ich habe für mich war das tatsächlich, als dann zum ersten Mal irgendwie es Zweifel gibt, war das schon so ein bisschen so ein Schockmoment.
Ja, wie gesagt, ohne dass ich jetzt sagen will, was am Ende rauskommt, finde ich, das kam so unmotiviert. Also das kam so ich konnte es nicht richtig glauben. Also ich dachte, entweder also die Art, wie sie sozusagen zum ersten Mal andeutet, dass, oder wie für uns Zuschauer, so muss man es formulieren, angedeutet wird, dass sie es vielleicht ja auch gewesen sein könnte, dass das ja auch eine Möglichkeit ist und wie er dann auch zu zweifeln beginnt. Wie du sagst, es ist wie so ein Schockmoment, es kam so aus dem Nichts und ich fand das nicht glaubwürdig an der Stelle. Und später gibt es dann wieder andere Hinweise, die in die andere Richtung zeigen und dann ist das immer so hin und her gerissen und man fragt sich die ganze Zeit, wird es noch möglicherweise aufgelöst oder nicht oder was kommt da raus? Und ich hatte das Gefühl, dass das dem Film nicht gut getan hat, dass das so, weil es nicht glaubwürdig genug war, da war nicht genug Fleisch für diese Storyline da.
Okay.
Ja. Okay.
Ja, aber insgesamt, also kann man gucken, man sollte nicht müde sein, weil ich finde, er zieht sich ein bisschen. Das hab ich ja vorhin gesagt. Da kann man vielleicht in den ersten zwei Dritteln leicht einschlafen. Gegen Ende dann nicht mehr, aber wenn man den Anfang nicht übersteht, würde mich das nicht wundern. Ja.
Okay. Also,
The Next Three Days. Im Moment auf Amazon Prime für Ome zu haben.
Ich finde es ja bei solchen Filmen dann immer total schrecklich, wenn man den schaut und zu Hause ist und eigentlich auch was anderes tun könnte, sich den zwar ausgesucht hat, aber irgendwie so, ja, gucke ich jetzt mal einen Film und dann zieht er sich und dann denkst du dir nach einer Stunde oder nach 50 Minuten, boah, das hat jetzt 50 Minuten von meinem Leben verschwendet, soll ich dann noch weiter gucken? Und da ist meine Motivation ganz oft total gering, da noch weiterzuschauen. Also das ist für mich ganz schwer, dann wirklich da noch vernünftig weiterzumachen.
Ja, ich hatte, das für mich war das jetzt so ein, so, ich setze mich um 23 Uhr vor den Fernseher. Ja. Das Kind ist im Bett und ich mache den Film an und denke mir so, jetzt guckst du was. Und das guckst du jetzt auch, weil du guckst jetzt was, um im Sneakpot was zu besprechen zu haben. Dann aus,
guckst du jetzt so dann sieht's auch. Nämlich aus, alles Arbeit hier.
Genau. Und dann zieht sich das natürlich ein bisschen und so und dann machst du dir schon so deine Gedanken und die schweifen dann ein bisschen ab, aber ich gucke das dann halt so auch zu Ende, weil das einzig andere, was ich tun würde, ist schlafen gehen. Und nee, ich habe mich ja hingesetzt, ich will einen Film gucken, dann gucke ich einen Film. So ist das dann eben.
Aber in gewisser Weise ist der Sneakpot, also die Teilnahme am Sneakpot, ist dann irgendwie auch so schon so eine redeeming quality für fast jeden Film, weil du immer denkst, gerade wenn er besonders schlecht ist, dann hast du zumindestens was zu erzählen oder kannst andere Leute davor schützen, sich diesen Quatsch anzuschauen. Finde ich immer ganz, manchmal, wenn ich was anschaue, dann denke ich mir so, okay, ich weiß schon, was ich darüber sagen kann. Und immerhin ist da ein bisschen Fleisch am Knochen für eine Besprechung.
Ja. Ich hätte zum Beispiel noch einen zweiten Film besprechen können, das kann ich vielleicht eine kurze Anekdote einwerfen. Und zwar hat der Spätfilm-Podcast hier auch aus Frankfurt hatte vergangenes Jahr irgendwann eine Sonderfolge über Jackie Brown von Tarantino. Ja. Und da habe ich diese Besprechung gehört, die sind da auch, wie immer beim Spätfilm, gehen die da unfassbar in die Tiefe und spoilern den natürlich komplett und besprechen da jede einzelne Szene mehr oder weniger. Und dann hatte ich gedacht, ah ja, den hast du Ewigkeiten nicht gesehen und da hättest du mal wieder Bock drauf und es ist vielleicht der Tarantino, den ich am wenigsten präsent habe. Und den schaue ich mir mal an. Dann habe ich gesehen, dass der bei Amazon in dieser nur noch kurze Zeit verfügbar Liste drin ist. Dann habe ich mir den auf mein iPad gezogen und habe den dann auf der Rückfahrt von der Arbeit im Zug angeschaut. Und als ich zu Hause war, war ich so ungefähr bei, weiß ich nicht, bei der 50 oder 50 Minuten Marke oder bei der Stunde ungefähr. So in der Hälfte vom Film. Dann habe ich Pause gedrückt und dann war ich halt hier daheim und Kind rumgetan und hin und her, Kind irgendwann ins Bett mit der Freundin und irgendwann war es dann spät nachts und dann habe ich gedacht so, okay, jetzt schossen zu Ende. Hol mein iPad wieder raus, setz mich ins Wohnzimmer und denk mir so, da ist er jetzt noch drauf, dann machst du jetzt nicht den Fernseher an und transferierst das darüber oder so, steckst ein paar Kopfhörer in die Ohren, guckst den Rest noch schnell einfach auf dem Sofa und mach ihn an und dann ist der genau, jetzt war mittlerweile nach 0 Uhr, ist der genau in der Nacht bei Amazon abgelaufen und war raus. Hat sich von meinem iPad gelöscht, weg, fertig.
Oh.
Und dann schaust du dann nicht so, okay, na jetzt müsste ich ihn kaufen oder sowas oder irgendwie woanders mieten oder das habe ich dann nicht gemacht. So kann man dann in der Hälfte eines Films hängen bleiben und Mist. Pech. Sonst hätte ich jetzt über Jackie Brown gesprochen.
Ich glaube, dass der, wenn ich mich, also ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ich glaube, es ist der Tarantino, der mir relativ gesehen am besten gefallen hat. Aber ich bin ja auch kein Fan.
Tja. Naja, wie gesagt, ich will jetzt nicht mit einem halb gesehenen Film und den Rest Erinnerungen von vor 6 Jahren oder so.
So weit kommt es nicht. Aber du hast noch eine Serie geschaut, oder? Ich knack gerade ein bisschen, oder? Kann das sein? Hört ihr mich auch?
Du knackst die ganze Zeit schon, ja.
Das ist nicht so.
Was ist los mit dir, Stefan? Irgendwas stimmt nicht bei dir.
Ich fürchte, es liegt an diesem Stream irgendwie. Ich hab schon mal so komisch gestreamt über eine Webseite. Da ist mir dann, hatte ich dann plötzlich auch so einen Knacken in der Leitung. Aber die einzige Chance, das jetzt wegzukriegen, ist, die komplette Aufnahme bei mir neu zu starten. Das wollen wir alle nicht.
Nein.
Das lassen wir jetzt mal. Ich glaube, wir müssen mit diesem Knacksen jetzt mal leben und werden dann zur nächsten Sendung vielleicht mal rausforschen, was da los ist.
Ja.
Ja, ich wollte nur, du hast gerade die Serie angesprochen.
Genau, Voyager.
ich habe Voyager jetzt endlich durch, also Star Trek Voyager. Ich will es jetzt natürlich nicht im Einzelnen komplett aufziehen. Christoph hat das ja auch schon lang und breit hier getan.
Hat er auch Voyager besprochen?
Der hat auch Voyager besprochen. Hab ich gehört. Ja, also ich bin jetzt durch alle 7 Staffeln geguckt im Englischen. Ich hatte sie damals auch nur im Fernsehen immer mal so hier eine, da eine und dann immer nur auf Deutsch gesehen und nie das komplette Bild. Und ich glaube auch tatsächlich, habe ich jetzt festgestellt, dass ich das Ende, und ich meine, Voyager ist ja eine Homecoming-Geschichte über 7 Jahre hinweg, die natürlich am Ende den Schlusspunkt hat, dass sie dann natürlich am Ende zu Hause sind. Und ich glaube tatsächlich, dass ich die letzte Folge noch nie vorher gesehen hatte. Das war mir nie so wirklich klar. Ich hatte immer so im Hinterkopf, naja, die kommen dann irgendwann an, das weiß nicht mehr genau, wie das war, wirst du schon gesehen haben. Hatte ich tatsächlich nicht, also glaube ich. Und insofern war das jetzt natürlich dann nochmal so ein schöner Schlusspunkt. Was ich nebenbei gehört habe, jetzt während ich diese ganzen Staffeln geguckt habe, ist der Voyager Rewatched Podcast. Den hat mir, glaube ich, auch irgendein Hörer von uns in den Kommentaren empfohlen und den habe ich dann abonniert und habe das nach und immer so mitgehört. Und die haben damals 7 Folgen gemacht, zu jeder Staffel eine Folge, wo sie dann diese Staffel haben Revue passieren lassen und so ein bisschen eben zurückgeblickt haben, wie war diese Staffel und was sind da so für Themen angesprochen worden und haben das auch, also gemacht wird der Voyager Rewatch Podcast von 2 Frauen, Lucy und Iris, und haben da eben auch so eine feministisch-weibliche Sicht mit reingebracht, die ich sehr interessant fand, weil da eben auch offensichtlich wirkt einiges auf Frauen eben komplett anders, als es zum Beispiel auf mich wirkte. Was ich aber eine interessante Sichtweise an vielen Stellen fand, die ich auch gut nachvollziehen konnte, weil natürlich, wenn man sich so eine Figur anguckt wie Seven of Nine, die einfach in diesem unfassbar sexualisierenden Kostüm da schon angelegt ist, dass das ein bisschen krass ist, das ist mir durchaus auch aufgefallen, aber den Mädels sind da noch viel mehr Dinge sozusagen, aufgestoßen oder zumindest haben sie Dinge besprochen in dem Podcast, die ich interessant fand, und das war ein schöner Podcast, um das so begleitend zu gucken. Wenn man mit einer Staffel fertig ist, dann hat man ja immer so diesen Punkt, wo man dann denkt so, ja, okay, das war jetzt die Staffel, und dann blickt man nochmal so, und dann in dem Augenblick diese Folge rauszuholen und zu sagen, jetzt habe ich auch genau einen Podcast, der mir in dem Augenblick, wo ich einfach die Folge rauskramen kann, die ich jetzt genau hören kann, wenn ich zwischen diesen beiden Staffeln bin, und dann fange ich mit der nächsten Staffel an, und wenn die zu Ende ist, habe ich wieder eine Folge von diesem Podcast. Finde ich ein schönes Konzept, und hat mich jetzt eben über die 7 Staffeln Voyager begleitet, und würde ich, wenn jetzt irgendjemand das gerade guckt oder so, auch empfehlen, parallel dazu diesen Podcast immer mitzunehmen.
Vielleicht höre ich nur den Podcast, ohne Voyager anzuschauen.
Ja, jetzt bin ich schon wieder dran.
Sehr schön. Ja, jetzt hast du noch 2 Spiele auf die...
Ja, von dem einen, das hast du ja, glaube ich, auch bei Kickstarter gebackt, ne? Wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, Thimbleweed genau. Park. Wollte ich jetzt nur sozusagen für die Leute, die das möglicherweise irgendwann mal in unseren Empfehlungen gehört haben. Es gibt jetzt einen Starttermin. Es ist der 30. März. Also das Kickstarter ist, glaube ich, so ungefähr 2 Jahre her, schätzungsweise. Mhm. Und jetzt kommt es eben langsam zu einem Ende. Der Starttermin ist announced und es wird dann erscheinen für Windows, Linux, Mac und später dann irgendwie iOS und Android und Xbox und PlayStation. Jetzt
gibt es auch den Termin.
Sonst
ist es ja nicht gemacht.
Und PlayStation ist so ein bisschen in der Schwebe, ob das noch passieren wird oder nicht. Es ist angedacht, aber man weiß es nicht. Und ja. Ein Point-and-Click-Adventure in bester 80er-Jahre pixeligen Point-and-Click-Adventure-Manier von den Machern von Monkey Island und ja, also von Ron Gilbert. Und ich bin sehr gespannt. Mir juckt es in den Fingern. Und in Vorbereitung darauf habe ich 2 andere Spiele gespielt, nämlich die Spiele vom Herrn Jan Böhmermann. Das habe ich erst
kürzlich erfahren. Ich habe das jetzt eben gerade mal gegoogelt, was du da Game Royale 1 und 2. Was ist das denn? Habe das gegoogelt, habe bei Wikipedia erstmal nichts gefunden und dann komme ich auf irgendwie eine Neo Magazin Royale Seite, wo es irgendwie um genau so pixelige Adventure geht.
Mhm. Und ich wusste das auch nicht. Ich habe jetzt neulich die Weihnachtsfolge von, oder die vor, eine der Vorweihnachtsfolgen von Neo Magazin Royal geguckt, von 2016. Und da kündigt der Böhmermann an, dass es jetzt Game Royale Teil 2 gibt. Und da dachte ich mir so, was ist das? Und dann hat er es kurz erzählt, es ist ein Spiel und da haben sie auch einen kurzen Ausschnitt gezeigt und dass man das jetzt runterladen kann und spielen kann. Und da dachte ich mir so, ist das jetzt einer von seinen Gags und das ist nur, das existiert nur so auf dem Papier und ist ein Witz für den Einspieler? Oder gibt's das wirklich? Und dann habe ich halt nachgeschaut und dann stelle ich fest, okay, das gibt's wirklich und es gab auch tatsächlich einen ersten Teil und den der ist offensichtlich von dem Jahr davor und den habe ich auch verpasst, obwohl ich eigentlich Neo Magazin Royale schon recht regelmäßig gucke. Naja, und dann habe ich sie beide runtergeladen, habe gedacht, okay, dann fängst du beim ersten Teil an und spielst den mal. Und es ist tatsächlich ein Point-and-Click-Adventure in schön pixeliger Grafik, so wie man das von früher kannte. Und die Anleihen bei den LucasArts Adventures sind überdeutlich und als ich denke mal, als freundliche Verbeugung zu verstehen. Und ja, natürlich inszeniert sich da der Herr Böhmermann als die Hauptfigur eines Computerspiels. Und das ist voll von Zitaten aus alten Computerspielen, aber eben auch aus seinen Sendungen und aus diesen ganzen, aus dem Umfeld der Sendungen. Also rekrutieren sich auch die ganzen Figuren, die da rumlaufen. Also der erste Teil spielt eben in seinem Studio und der zweite Teil spielt auf einer Südseeinsel und in seinem Studio. Und der zweite Teil ist ganz deutlich Monkey Island und der erste Teil, weiß ich nicht, so eine Mischung aus allem möglichen von diesen Spielen und du musst dann halt eine Aufgabe lösen. Also der erste Teil zum Beispiel dreht sich darum, dass du, dass die Sendung gleich anfängt und William Cohn fehlt und ist nicht da und außerdem musst du ihm seine Sendungsnotizen geben. Und du findest ihn dann irgendwann, aber er ist komplett rotzbetrunken und nicht aufnahmefähig und auch nicht aufzuwecken und dann musst du ihn irgendwie wach kriegen und ihm dann die Sendungsnotizen geben und dann kann die Sendung anfangen. Das ganze Spiel hat vielleicht eine Durchspieldauer von, ja, mit ein bisschen Rumrätseln vielleicht 30, 40 Minuten.
Auf der Webseite steht, ein Spielspaß, der kein Ende zu nehmen scheint, bis zu 3 Stunden, im Saarland sogar 30.
Ja, okay, das beliebte Saarland-Bashing ist jetzt in letzter Zeit vom Böhmermann arg aufgedreht worden. Aber ja, nee, das geht schon schneller, wenn man nicht ganz blöd ist, was so Puzzlespiele an, also Puzzle ist das falsche Wort, also eben so Adventures angeht. Wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, dann rennt man da relativ flott durch die Rätsel. Aber es ist sehr liebevoll gemacht und wenn man viel Neo Magazin Royale guckt, dann sind halt viele so Insider-Gags bei oder so Gags, die wo man weiß, ah, das war in der Sendung und da haben sie das und das gemacht und jetzt verstehe ich, worauf sie raus wollen. Und dann ist es sehr lustig, wenn man die Sendung nicht guckt oder nicht mag oder die Figuren nicht mag oder den Böhmermann nicht mag, dann bitte weit Finger weg davon, dann hat man da nichts verloren. Aber für Fans der Sendung ist das ein lustiger Scherz. Also ich habe die beide gerne gespielt, ich hatte die dann innerhalb von 2 Tagen, also ich glaube immer so im Zug beim Nachhausefahren oder morgens oder irgendwie, gespielt und war dann relativ flott durch. Hätte gerne länger sein dürfen, aber für so ein Spiel, was aus so einer Sendung raus, so nebenher von Leuten, die eigentlich keine Computerspiele machen, programmiert wurde, war ich doch sehr beeindruckt von dem, wie liebevoll das gemacht war und wie gut es funktioniert hat und wie sehr authentisch dieses Adventure-Feeling aufkam. Da war ich doch sehr angetan. Ja, guckt jemand von euch in Neo Magazin Royale?
Sehr gelegentlich.
Selten.
Aber nicht, weil ich es nicht mag. Also eigentlich ist bei mir sowas, wenn ich den Fernseher zufällig anmache, was wirklich nicht mehr sehr häufig passiert, wenn das an ist, dann schaue ich es mir an. Aber ich würde jetzt nicht deswegen irgendwelche Aufnahmen bemühen oder das Internet anwerfen oder irgendwie sowas.
Okay. Nun ja.
Aber Monkey Island habe sogar ich gespielt, insofern.
Wow.
Es war dir nicht so aufregend?
Hattest du nicht Angst vor den Affen?
Es war nicht so aufregend, aber ich bin irgendwann nicht mehr weitergekommen. Also ich habe tatsächlich irgendwann aufgegeben. Aber soweit wie ich es gespielt habe, fand ich es eigentlich ganz lustig.
Also immer einfach, wenn man nicht weiterkommt, die Komplettlösung konsultieren.
Wichtig. Die Komplettlösung?
Ja, es gibt ja überall im Internet Lösungen dafür.
Ich glaube, als ich das gespielt habe, gab es das so noch nicht.
Ja, da gab es vielleicht kein Internet, aber dann gab es Lösungshefte im Zeitschriftenhandel zu kaufen.
Von sowas hatte ich noch nie gehört.
Okay.
Ich bin einfach so ein bisschen verzweifelt.
Das Wichtige, wenn man die Lösung aufschlägt, man liest dann so, und da muss man ganz vorsichtig sein, dass man nicht seine Augen schweifen lässt auf die nächste Seite oder auf die nächste Zeile oder so, sondern man muss wirklich versuchen, langsam und aber ganz konzentriert, dass die Augen nicht bloß nicht irgendein Wort wahrnehmen, was 4 Zeilen weiter unten steht. Am Ende sind die auch noch fett gedruckt oder so, das ist ganz schlecht. Wenn man dann die Information hat, die man braucht, um das nächste Rätsel zu lösen, sofort das Heft zumachen und weglegen oder die Internetseite minimieren und dann erst wieder weiterspielen, weil man hat so schnell irgendeine Information aufgeschnappt, die das nächste Rätsel kaputt macht, und das darf nicht passieren.
Mir geht es tatsächlich so, dass ich über die Jahre immer mal wieder an sogar bestimmte Situationen im Spiel gedacht habe und mir gedacht habe, so, ah, das war eigentlich ganz cool. Und dann denke ich immer mal so, vielleicht sollte ich es nochmal von vorne spielen. Aber dann weiß ich ganz genau, dass ich dann bei vielen Stellen jetzt natürlich schon nicht mehr wüsste, wie ich das gemacht habe, und dann mich dann total ärgern würde, wenn ich dann da rumprobiere und mir 10.000 Mal anhören würde. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde oder sowas. Und ich glaube, das kann ich nicht. Es geht nicht.
Also was man natürlich auch machen kann, wenn man sagt, ich habe da jetzt keine Zeit für, das ganze Spiel einfach tatsächlich mit der Komplettlösung an der Hand durchzuspielen. Ja. Das ist natürlich ein Stück weit bescheißt man da das Spiel oder sich selbst oder was auch immer. Aber ich bin da ein Verfechter zu sagen, das ist immer noch besser, das so zu machen und damit die Geschichte und den ganzen Witz und alles zu erleben und diesen ganzen Skurrilität, die in dieser Geschichte drin ist, und sich da durchzuklicken und das einfach alles nochmal durchzumachen, mit der Lösung und sich damit sozusagen des Rätselspaßes zu berauben, aber auch eben dieser Frustration, die du geschildert hast, ist immer noch besser, als es nicht zu machen. Und die ganze Geschichte nicht zu erleben.
Ja, stimmt. Ja. Und da das Internet, das mir jetzt ja alles zur Verfügung stellen würde, könnte ich das wahrscheinlich ohne größere Probleme machen.
Ja. Und das würde ich im Zweifel so empfehlen, bevor du eben sagst, dann mache ich es gar nicht. Also,
das auf jeden Fall. Okay. Darüber werde ich mal nachdenken. Gut, was haben wir noch? Oh, was haben wir noch?
Der Stefan.
Was passiert? Stefan, erzähl uns.
Was ist los? Ich habe es ja schon die letzten 3 Sendungen erzählt.
Was? Nee, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Wenn die Sendung erschienen ist am Dienstagmorgen, vielleicht lassen wir die Sendung um 2.49 Uhr erscheinen. Das ist nämlich
dann der Moment. Dann kreist der Stefan schon in der Erdumlaufbahn.
Nein, 2.49 Uhr und 27 Sekunden, glaube ich, oder 48 oder sowas. Da ist der Moment, wenn die Rakete in Kourou, also Französisch-Guayana, abheben wird. Es geht natürlich wieder mal um das Sentinel-2B. Jetzt ist es wirklich nur noch wenige Tage oder wenige Stunden, bis es richtig losgeht. Ich versuche heute nochmal eine ordentliche Mütze Schlaf zu kriegen, weil ja, die nächste Nacht wird eben keine. Jedenfalls keine zum Schlafen. Und die ESA war so freundlich und hat eine Facebook-Gruppe aufgemacht, wo alle drin sind, die dran teilnehmen und im Facebook sind. Über Twitter kriegt man dauernd irgendwelche Nachrichten. Man wird mit Informationen überhäuft, was, wie, wo, wann, wer welche Vorträge hält. Also zum Beispiel Thomas Reiter, das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, wird kurz über bemannte Raumfahrt sprechen. Es ist echt... richtig, richtig durchorganisiert von vorne nach hinten. Jetzt haben sie gestern ein Foto gezeigt, dass sie ein Modell von dem Sentinel-2B, den sie hochschießen werden, schon vor die ESOC in Darmstadt gestellt haben, dass man sich das eben auch mal angucken kann in Originalgröße. Und ja, es kommen Leute aus der ganzen Welt, um im Kontrollzentrum dabei zu sein, wie diese Rakete gestartet wird. Das finde ich so aufregend. Und man verbindet sich so langsam mit den Leuten, die da alle mitkommen. Man schreibt sich gegenseitig Nachrichten irgendwie. Es gibt schon die ersten Fotos, wie eine Gruppe von Leuten irgendwo in Darmstadt im Ratskeller saß und Bier zusammen getrunken hat. Jetzt haben wir eben festgestellt, dass im Stream hier gerade live beim Live-Hören ein Hörer ist, der auch morgen dabei sein wird. Oh, ich bin ein bisschen neidisch. Er hat gerade geschrieben, dass er mit Thomas Reiter einen Interviewtermin hat. Mann, oh Mann. Ich habe mich nicht drum gekümmert, dass ich auch einen kriege.
Ach, warum schicken wir da eigentlich keinen Profi hin?
Genau. Okay, Stefan rein, Vanilla Chief, Stefan raus, Vanilla Chief rein, würde ich sagen.
Vielleicht kann ich ja im Anschluss Vanilla Chief interviewen, wie er Thomas Reiter-Interview, wie es war, den. Nee, also was ich spannend finde, ist die Atmosphäre zu erleben, eben wenn so langsam nach und nach alles aufs Grün geht. Also das eben, es ist ja nicht klar so, okay, 249, alles klar, die Rakete wird starten, sondern es gibt ja so viele Faktoren, die alle, wo immer wieder Leute sagen müssen, okay, go läuft, go läuft, go läuft und so weiter. Und dass eben diese Spannung, die sich dadurch aufbaut, dass es immer näher kommt, immer mehr Leute sagen, alles klar, läuft. Und wenn es dann eben losgeht und die Rakete abhebt und dann langsam die Erde verlässt, da freue ich mich besonders drauf, eben das mal vor Ort zu erleben mit allen vielen anderen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich finde es ja schon aufregend, wenn ich das im Fernsehen angucke. Oder hier an meinem Computer so. Livestreams habe ich ja schon des Öfteren mal auch hier davon erzählt. Aber dann nochmal so, das halte ich kaum aus.
Was ich neulich gehört habe, ich glaube in der Freakshow, wusste ich auch nicht vorher, diese Rückwärtszähl-Countdowns bei den Starts, die werden wohl in den unterschiedlichen Raumfahrtorganisationen, ist es unterschiedlich, was bei Null passiert sozusagen. Man denkt ja immer so, jetzt gehen die bis Null, dann startet das. Aber jetzt müsste ich lügen, aber ist so der Unterschied sozusagen, die einen zählen möglicherweise bis dahin, wo der Booster gestartet wird und die anderen rechnen das schon mit ein und wissen, der Booster wird vielleicht bei 1 oder so oder bei 2 gestartet und bei 0 hebt die Rakete wirklich ab und so. Und dann ist das von Weltraumorganisation zu Weltraumorganisation, ob das jetzt die Inder oder die Amerikaner oder die Europäer oder die Japaner oder so sind, weil die Chinesen, ist das dann unterschiedlich, was da bei Null passiert, was sozusagen das definierte Ende ist und ob die danach noch weiterzählen, dann ins Positive rein oder so, oder ins Negative rein, oder
fand ich irgendwie lustig. Also die Ariane Space, das ist ja die Agentur, die diesen Bahnhof da hat und das für die ESA in die Luft schießt, die ist, ich meine, gut, bei der Vega, ich hab ein Video gesehen von der Vega, da ist halt, da geht quasi unten gehen die Booster los und dann ist die halt sofort 50 Meter in der Luft. Also das ist krass, wie schnell die hochgeht. Weil sonst ist ja wirklich so Feuer und Alarm und so, es passiert gar nichts, sondern ganz langsam geht's los. Und bei dieser Kleen, die kann halt nur irgendwie, ich glaube, 1,8 Tonnen Nutzlast tragen. Das ist halt so ein großes Auto. Da geht's halt los und die fliegt sofort weg, als würde sie hochspringen. Das ist echt sehr beeindruckend.
Ja. Okay. Na, wir werden uns das angucken. Du wirst es ja ohnehin für uns berichten. Ja. Wie läuft das jetzt dann ab? Also hast du schon für dich einen Plan, wann du wie sendest oder lässt du das auf dich zukommen? Oder
ich weiß überhaupt nicht, ob ich live senden kann. Vielleicht treffe ich ja Vanilla Chief, dann können wir zusammen live senden. Und ich schau halt, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass ich mal irgendwie so Zeit für mich habe, dann gucke ich, dass ich das Setup aufbaue. Ich nehme alles mit, so wie es jetzt hier auch ist. Muss dann da quasi nur ins WLAN und dann kann ich, drücke ich den Livestream-Knopf und dann sende ich hoffentlich ohne Knacksen da raus. Und vielleicht mache ich auch mal Facebook-Live-Video oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Also soll man nicht übertreiben da, deswegen wenn dann irgendwie nur ganz kurz. Aber wenn ich Facebook-Live über Sneakpot machen kann, dann mache ich das auf jeden Fall. Und sonst versuche ich halt einfach O-Töne aufzunehmen und die dann später in einer Sendung zu verwursten. Da würden wir uns mal zusammentun für eine Sonderfolge. Eben live vom Raketenstart oder so.
Ja, sehr cool.
Ja. Ich freue mich sehr drauf, muss ich sagen. Also, ist echt.
Glaube ich. Ich würde schon allein dieses ins Kontrollzentrum gehen, ob ich da jetzt irgendwie bloggen oder podcasten soll oder nicht. Das fände ich schon cool. Ja. Mal da so sein und zu gucken, wie das so abläuft. Ja. Gut. Dann haben wir doch eine ganz okaye Sendung in den Kasten gebracht.
Claudia, wir beide sind froh, dass wir jetzt nicht abmoderieren müssen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei du das beim letzten Mal so gut gemacht hast. Ich war so beeindruckt. Wir waren draußen, bevor ich mich überhaupt, ich wusste gar nicht, wie es mir geschah. Plötzlich war ich nach draußen befördert. Das kenne ich ja sonst so nur vom Bob.
Ja, hat er bei den Besten gelernt.
Ohne dich untersetzen zu wollen, aber jetzt wäre es Zeit, Bob.
Ja, okay. Naja, jetzt hast du meinen Ansatz ja schon komplett zerfahren. Also wenn ich jetzt nicht mehr performe, dann liegt das an dir.
Ich frage mich, ob, wenn ich jetzt einfach drüber rede über den Workshop, ob ich es dann verhindern kann. Wenn ich einfach weiterrede die ganze Zeit und mich nicht unterbrechen lasse, ob der Bob dann trotzdem abmoderiert und die Aufnahme einfach zu Ende ist oder ob es immer so weitergeht.
Nee, dann gehe ich ins Bett.
Na gut, ihr findet das ein andermal raus und wir verabschieden uns von euch.
Genau. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Aber der Bob muss trotzdem das letzte Wort haben.
Da kennt er nichts.
Okay. Ja, viel Spaß, Stefan.
Danke. Okay.